Die. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Amelie Ernst und Tom Böttcher.
Willkommen zu Wach und wichtig am Mittwoch. Eine Meldung landete heute früh ganz oben auf den Bildschirmen von Tom und mir. Die Feuerpause zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Da sollen 50 Geiseln freikommen. 4 Tage soll die Feuerpause dauern. Das war natürlich ein Thema bei uns in der Sendung. Außerdem haben wir über das 0:2-Debakel der deutschen Fußballmänner gegen Österreich gesprochen. Oder man könnte eigentlich auch sagen, sprechen müssen. Und ein weiteres Debakel gab es auch aufzuarbeiten im Kommentar mit Sabine Rennefanz, nämlich das Finanzdebakel der Ampelkoalition.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Für diesen heutigen Mittwoch, den 22. November 2023. Wo kommt das denn her? Heute vor 95 Jahren wurde dieses sehr schöne Musikstück erstmals aufgeführt. In der Pariser Oper war am 22. November damals Maurice Ravels Bolero zu hören. Und nur 40 Jahre später, heute vor 55 Jahren, erschien ein besonderes Album. Das sogenannte weiße Album der Beatles, das eigentlich The Beatles heißt, ist das 9. Studioalbum der Beatles. Das schlichte weiße Cover wurde von Richard Hamilton entworfen. Und früher war heute übrigens Feiertag. Der Buß- und Bettag wurde stets am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen. 1995 wurde der Buß- und Bettag zur Finanzierung der Pflegeversicherung als Feiertag in allen Bundesländern abgeschafft, außer in Sachsen.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Nämlich an der heutigen Parlamentswahl in den Niederlanden und damit am Ende einer Ära. Gut 13 Jahre war der rechtsliberale Mark Rutte Premier. Jetzt tritt er nicht mehr an. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen seiner bisher regierenden Volkspartei und den Rechtspopulisten erwartet. Die bisherige Koalition war im Juli im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr und Prognosen werden direkt im Anschluss erwartet.
Fast direkt vor Ihrer Haustür.
Können Sie sich ab heute in Berlin etwas sehr Teures anschauen? Heute beginnt die Vorbesichtigung des Karlsruher Skizzenbuchs des Romantikmalers Caspar David Friedrich. Am Donnerstag in 8 Tagen gibt es dann die Auktion des auf bis zu 1,5 Millionen Euro geschätzten Werkes. Die Auktion gilt als erste eines gebundenen Skizzenbuchs von Caspar David Friedrich. Die Vorbesichtigung findet bei Griesebach Auktionen in der Fasanenstraße 25 statt.
Im Namen des Volkes
verkündet das Bundesverfassungsgericht heute wieder ein sehr wichtiges Urteil, nämlich zu Zeugnisvermerken bei Schülern mit Legasthenie. 3 Abiturienten aus Bayern haben geklagt, weil in ihren Abiturzeugnissen vermerkt wurde, dass ihre Rechtschreibleistung in Deutsch und teilweise auch in Fremdsprachen wegen einer ärztlich bescheinigten Legasthenie nicht benotet wurden. Sie rügen unter anderem, die Zeugnisvermerke verstießen gegen das Verbot der Benachteiligung behinderter Personen gemäß Grundgesetz und gegen das Gebot der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit.
Ausgezeichnet.
Werden heute wieder Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische, Ingenieur- oder naturwissenschaftliche Leistung oder Software- und algorithmenbasierte Innovation. Heute wird der Zukunftspreis 2023 durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert. Das ZDF überträgt die Verleihung aus der Station Berlin live ab 18 Uhr in der ZDF-Mediathek und ab 22.15 Uhr im linearen Fernsehen.
Und auf keinen Fall vergessen.
Das vielleicht berühmteste Attentat der Geschichte erregt bis heute die Gemüter. Denn heute vor 60 Jahren, am 22. November 1963, wurde US-Präsident John F. Kennedy im texanischen Dallas erschossen. Über das Kennedy-Attentat sind im Verlauf der Jahrzehnte hunderte Bücher geschrieben worden. Und es ranken sich immer noch viele Theorien darum, was da genau passiert ist, was die Hintergründe sind. Mal sieht man die Mafia am Werk, die Sowjetunion, Kuba, Exilkubaner, den Geheimdienst CIA oder sogar Kennedys Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson. Angeheizt wurden die Spekulationen auch durch den Hollywood-Film JFK, Tatort Dallas, von Oliver Stone mit Kevin Costner aus dem Jahr 1991. Der zeigt nämlich einen Komplott zur Ermordung des Präsidenten. Es ist die Nachricht heute Morgen, die zumindest etwas Hoffnung gibt. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf eine 4-tägige Feuerpause im Gazakrieg verständigt. Im Gegenzug sollen mindestens 50 Frauen und Kinder aus der Gewalt der Hamas freikommen.
Wir sprechen jetzt darüber, über diesen Deal mit unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv. Guten Morgen, Herr Fehrenkotte.
Guten Morgen euch beiden.
Guten Morgen.
Wer hat denn auch im Hintergrund dafür gesorgt, dass diese Vereinbarung zustande kommt?
Eine ganze Menge. Ganz vorne dran US-Präsident Biden, der hat sofort seinen CIA-Direktor hierher geschickt in die Region, sein Außenminister, dann Kontakte mit Katar, mit Ägypten. Und das waren erstmal die außenpolitischen Sachen. Hier innen, innerhalb Israels, waren es größtenteils auch die Angehörigen der Entführten, die also von ersten Tag an nach dem Terroranschlag gesagt haben, wir wollen, dass alle unsere Geiseln zurückkommen. Jetzt der erste Schritt. Das geht ab morgen, 6 Uhr Ortszeit, 5 Uhr deutsche Zeit geht das dann los. Und dann werden es diese 4 Tage sehen in einer ersten Welle, wenn man so sagen kann. Das habe ich gerade eben aus israelischen Quellen gehört, werden 10 bis 12 Frauen und Kinder freigelassen. Bei den Kindern insgesamt sind es 30. 8 Frauen und 12 ältere Frauen sind zum Teil Großmütter auch dabei, die freigelassen werden. Das jüngste Kind, letzte Bemerkung dazu, 9 Monate.
Kann man denn davon ausgehen, dass sich beide Seiten an diese Absprachen auch halten?
Es ist zumindest die Erwartungshaltung. Die katarischen Vermittler haben auch gesagt, das internationale Rote Kreuz wird diese Geiselfreilassung begleiten im Gazastreifen. Das ist das eine. Zweite, die israelischen Streitkräfte stehen buchstäblich Gewehr bei Fuß, sind mit 2 Divisionen ja im Norden des Gazastreifens. Und falls es dort Verstöße gäbe, würde reagiert werden. Aber die Erwartungshaltung ist tatsächlich, dass das funktionieren könnte für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Was sich alle natürlich jetzt fragen, könnte diese 4-tägige Feuerpause die Grundlage sein für eine längere Waffenruhe?
Ja, das gibt's auch in der Regierungsentscheidung der Israelis, die gesagt haben, falls am Montag, wenn man dabei bleiben will, am 5. Tag, es weiter zur Freilassung von weiteren Geiseln gibt, von mindestens 10, wird es einen weiteren zusätzlichen Tag Kampfpause geben. Das kann das Terrain erweitern. Meine Erwartungshaltung ist allerdings auch, und das wird auch vom israelischen Verteidigungsminister, das gestern Nacht auch gesagt, also wenn das abgelaufen ist, ob nach 4, 5 oder 6 Tagen, dann würde die israelische Armee, ich zitiere mal den Verteidigungsminister Gallant, sofort und mit voller Kraft die Kämpfe wieder aufnehmen.
Was bedeutet denn dieser Deal jetzt ganz konkret für die Menschen in Gaza? Wird sich für die etwas ändern?
Zentral. Es wird natürlich nach 47 Tagen und Nächten, in denen es Nächte keinen Strom, aber nur Bombardierung Beschlag gegeben hat von 2,3 Millionen Menschen, diese Angst, diese Vertreibung aus den 1,5 Millionen Menschen unterwegs, die dann obdachlos geworden sind. Erstmal 4 Tage und 4 Nächte des Durchpustens. Es kommen Lieferungen rein, alles, was vermisst worden ist im Augenblick. Mit den 300 LKWs pro Tag, das ist Lebensmittel, Nahrungsmittel, medizinisches Gerät, was also dann auch nicht mehr in dem Umfang vorhanden gewesen ist, vor allem Treibstoff. Allerdings befürchten sie ja auch, dass wenn das von mir aus vorbei ist mit den 4 Tagen, dass dann wieder der Krieg mit voller Härte wieder zurück in den Gazastreifen kommt und wieder zurück dann in ihrem wirklich leidensvollen Leben.
Abschließend die Frage noch, wie wird denn dieser Deal bei der Bevölkerung in Israel eingeschätzt? Es gab ja Befürchtungen, dass die Hamas bei einer Feuerpause aufrüsten könnte.
Also das ist von den israelischen Diensten oder von der Armee, wird das nicht so gesehen. Das hat auch Netanyahu gestern Nacht gesagt, das würde also begrüßt. Die Sache hätte man also so weit im Griff, das war ein Argument, das vorher galt. Jetzt meldet man das für tatsächlich dann auch beherrschbar. In der Bevölkerung selber ist das natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das war das und ist das zentrale Freilassung aller Geiseln. 50 kommen jetzt, gut, für die nächsten 4, 5 Tage, wenn das funktionieren sollte. Aber was noch mit den Angehörigen von denjenigen, die jetzt noch da bleiben? Die haben natürlich die Befürchtung, wenn der Krieg wieder angefangen wird, dann ist das Risiko, dass ihren Angehörigen, die noch nicht rausgekommen sind, etwas passiert, enorm groß. Von daher ist das eine enorm angespannte Zeit jetzt für die nächsten Tage, zu sehen, ob es dabei bleibt und vor allen Dingen danach, wenn die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden, dass das natürlich dann für alle, für die Bevölkerung im Gazastreifen, für die Angehörigen hier, dann wieder eine ganz, ganz schwere Zeit wird.
4 Tage lang soll sie dauern, die Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Es gab ja schon viele denkwürdige Fußballspiele von Deutschland gegen Österreich oder wie es der Kicker gestern überschrieben hatte, Gala, Schmach und Schande. Das 0:2 in Wien gestern Abend kann man aus deutscher Sicht vielleicht überschreiben mit Desaster ein halbes Jahr vor der Heimeuropameisterschaft. Das war der sehr schlechte Abschluss eines ohnehin schon schlechten Länderspieljahres.
Ja, und warum das alles so passiert ist und welche Reaktionen es gibt, das weiß hoffentlich unser ARD-Sportreporter in Wien. Guten Morgen, Armin Lehmann.
Guten Morgen aus Wien, hallo.
Morgen. Ja, viele hatten ja eine andere Reaktion, sage ich mal, erwartet auf die 2:3-Pleite gegen die Türkei am Samstag in Berlin. Warum gab's die nicht?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage und eigentlich weiß ich auch keine wirkliche Antwort. Also ich war auch in Berlin bei dem Spiel gegen die Türkei dabei und habe mir nachher gedacht, naja, nee, schlimmer geht's nicht mehr. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und doch, es geht noch schlimmer. Dieses Ergebnis, dieses 2:0, das sieht ja noch so aus, als wenn die deutsche Mannschaft so halbwegs auf Augenhöhe mit Österreich gewesen wäre. Nein, es war eine Demonstration der Österreicher. Deutschland ist auseinandergenommen worden und wäre nicht Kevin Trapp der Einzige, der Torwart von Eintracht Frankfurt gewesen, der irgendwie Normalform hatte und mit ein paar super Paraden da Schlimmeres verhindert hat, dann wäre das auch ergebnistechnisch ein Debakel geworden. Also ein 5 oder 6-0 war keineswegs unmöglich. Und ich habe keine Ahnung, wie man diese deutsche Mannschaft da hinkriegen will, eine gute Heim-EM zu spielen.
So sinnbildlich ist ja auch noch Leroy Sané kurz nach der Pause wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen. War auch das noch entscheidend für den Ausgang des Spiels?
Naja, es hat dir dann natürlich nach einer desaströsen ersten Halbzeit, wo du eigentlich nur zufrieden sein konntest, dass es nur 1-0 für Österreich stand, direkt nach der Pause, 49. Minute war es, glaube ich, hat dir natürlich dann endgültig jegliche Hoffnung genommen, dass du zu 10 gegen diese deutlich überlegenen Österreicher was reißen könntest. Und diese rote Karte war aber auch irgendwie sinnbildlich für diese völlig neben der Spur stehende deutsche Mannschaft. Schon nach 3 Minuten ein absurder Fehlpass von Antonio Rüdiger aus dem eigenen Strafraum, wo er die Österreicher anspielt und mit viel Glück nicht da schon der Führungstreffer fällt. Die waren hypernervös, das bei einem Testspiel. Und all diese Nervosität, all dieser Druck hat sich dann in diesem Schlag ins Gesicht von Sané gegen seinen Gegenspieler, absolut berechtigte rote Karte, dann entladen. Und das zeigt aber auch, dass die deutsche Mannschaft da im Prinzip mit diesem Druck und das bei einem einfachen Testspiel überhaupt nicht umgehen kann.
Das war das 4. Spiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Seine Bilanz jetzt 1 Sieg, 1 unentschieden, 2 Niederlagen. Wie erklärt er das denn selber und wirkt er überzeugend dabei?
Nein, er wirkt nicht überzeugend. Er ist gestern sehr spät erst in die Pressekonferenz gekommen, hat mit der Mannschaft lange gesprochen. Leroy Sané hat sich dann vor der Mannschaft für diese Tätigkeit noch entschuldigt. Dann kam er irgendwann, da war es schon Mitternacht und hat dann irgendwie versucht, das zu erklären. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat er mich nicht überzeugen können. Also er sagt, na klar, ich weiß, woran es lag, aber das wissen wir jetzt seit Monaten. Und der DFB hat eigentlich alles gemacht. Sie haben den Sportdirektor nach der letzten WM mit Oliver Bierhoff entlassen. Sie haben den Kapitän gewechselt, nicht mehr Kimmich, sondern eben jetzt Gündogan. Sie haben den Trainer gewechselt und es ist nichts, aber auch gar nichts besser geworden. Das war der absolute Tiefpunkt gestern. Also so schlecht habe ich eine deutsche Nationalmannschaft im Stadion zumindest noch nie Fußball spielen sehen.
Und Nagelsmann probiert ja viel. Manche Experten wie Lothar Matthäus fordern ja, dass Schluss sein muss mit Experimenten wie zum Beispiel Kai Havertz in der Abwehr. Überfordert Nagelsmann aus deiner Sicht seine Mannschaft?
Also das ist ganz schwer zu sagen. Also eigentlich kannst du solche Weltklasse-Leute, und Havertz ist sicher einer, die kannst du nicht überfordern, aber das sind natürlich so in An- und Abführung Nebenkriegsschauplätze, die der Mannschaft im Augenblick nicht gut tun, weil sie eben so nervös, nicht gefestigt und auch keine Mannschaft ist. Mir fehlt in diesem Team, da setze ich nochmal die Anführungsstriche, ein richtiger Drecksack. Du brauchst einen, der mal dazwischenhaut. Nicht so wie Sané, dass du eine Tätigkeit begehst, sondern an dem sich die Mannschaft auch aufrichten kann, der ihnen zeigt, es geht nur über hart geführte Zweikämpfe, nur so können wir Fußballspiele gewinnen. Es sind so viele Schöngeister auf dem Platz, die irgendwie denken, mit einem kleinen Tänzchen, da werden wir das schon schaffen. Das funktioniert so nicht. So wird das eine desaströse Heim-EM.
Er war dabei, oder besser gesagt, er musste dabei sein beim 0:2 in Österreich in Wien. Ja. Wir danken deshalb nochmal extra Armin Lehmann. Danke.
Tschüss, Armin.
Sehr gerne.
60 Milliarden Euro, 60, ja, sind gestrichen. So urteilte am vergangenen Mittwoch das Bundesverfassungsgericht. Die Übertragung nicht genutzter Corona-Kredite auf den Klimafonds war verfassungswidrig. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat reagiert und eine weitgehende Ausgabensperre für mehrjährige Projekte in allen Ministerien verhängt. Und trotzdem ringt die Ampel jetzt darum, wie das Finanzloch gestopft werden kann.
Ja, Aussetzen der Schuldenbremse zum Beispiel oder Kürzungen bei Sozialleistungen oder doch ein grundgesetzkonformes neues Sondervermögen, schließlich soll ja Ende kommender Woche am 1. Dezember der Haushalt 2024 beschlossen werden. SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gab sich gestern trotz aller Probleme optimistisch.
Der Versuch, den wir gemacht haben, der hat nicht getragen. Da gibt es aber keinen Grund für Schadenfreude. Die Aufgabe bleibt ja bestehen, wir werden das lösen.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Sabine Rennefanz.
Freie Journalistin unter anderem für Tagesspiegel und Spiegel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Lauterbach sagt, da finden wir schon eine Lösung. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die Ampel den Weg aus der Krise findet?
Ich mache jetzt mal was mir gar nicht so gefällt, aber ich schließe mich den Herrn Lauterbach an und bin auch optimistisch und sage, die müssen sich zusammenraufen, weil alles andere eigentlich noch schlimmer wäre, ein Kanzler Friedrich Merz zum Beispiel. Also ich gebe aber zu, dass es in den letzten Tagen jetzt noch nicht so aussah. Also dieses Urteil vom Verfassungsgericht vor einer Woche war offensichtlich so ein Schock für die Ampelvertreter und das hat die Fliehkräfte, die ja in dieser an Krisen wirklich nicht armen Regierung sowieso schon vorherrschen, noch verstärkt. Und ich fand das ganz interessant, die Spitzenvertreter der drei Parteien, die haben so verschiedene Methoden und Reaktionen entwickelt, darauf zu reagieren und keine wirkte besonders konstruktiv oder vertrauenserweckend. Also Habeck zum Beispiel, der Wirtschaftsminister, der dann mit wehleidiger Stimme und zerfurchtem Gesicht Radio- und Fernsehsender tourte und sagt, das wird alles ganz schrecklich und schuld ist die CDU, als hätte er gar nichts mit diesem Klimatransformationsfonds zu tun gehabt, obwohl ja Fachleute da eigentlich von Anfang an gewarnt haben, dass diese Konstruktion nicht so richtig funktionieren kann. Also wer leitet eigentlich das Wirtschaftsministerium? Dann ist da die FDP, der Finanzminister Christian Lindner gar nichts Besseres zu sagen weiß, als jetzt scheißen wir bei den Sozialleistungen. Und dann ist natürlich da noch das Rätsel namens Olaf Scholz, der mal wieder gar nichts sagt und sich schon gar nicht positioniert. Und vielleicht ist das auch das Beste, wenn man bedenkt, dass dieser Politiker sich ja als Finanzminister diese unseriöse Konstruktion auch mit ausgedacht hat. Die einzelnen Parteien haben jetzt auch schon ihre berühmten roten Linien gezogen, also die Punkte, die gar nicht gehen, keine Steuererhöhung, keine Krisenabgabe für Reiche, keine CO2-Bepreisung, keine höhere. Die SPD will ja die Schuldenbremse abschaffen, wurde gestern Abend, gab es da so einen Entschluss von der Fraktion, wohl wissend, dass man dazu die Union bräuchte und naja, das wird nicht passieren. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Ideen. Ich würde sagen, die wahrscheinlichste ist im Moment, dass man sich erneut für eine Notlage entscheidet und für 2023, eventuell auch für 2024 und versucht, das Grundgesetz konform zu formulieren. Bei der CDU mag man davon träumen, dass die Ampel auseinanderfliegt. Dann könnte Friedrich Merz auch noch per Überraschungskuh Kanzlerkandidat werden. Aber ich glaube nicht daran. Warum? Erstens, unpopuläre Meinung. Die Ampel ist vielleicht nicht die große Fortschrittskoalition, aber die hat doch mehr geschafft, als man ihr zurechnet. Also es gab im letzten Winter kein Blackout, kein Gasausfall, wie von manchen Experten prophezeit. Es wird die Ukraine unterstützt. Es gab jetzt doch einige neue Gesetze, wie zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das wird was bringen. Zweiter Punkt fürs Zusammenraufen. Also wenn die Ampel scheitert in dieser Situation, dann würde das die Politikverdrossenheit, die ja im Land schon existiert, noch mehr anfeuern. Das wäre wirklich total fatal. Drittens, es gibt ja für Neuwahlen wirklich hohe Hürden und dass Scholz jetzt die Vertrauensfrage stellt wie Schröder, das halte ich für ausgeschlossen. Es würde ja einfach auch keine einzelne Partei davon was haben, wenn er jetzt die Koalition platzen ließe. Also die FDP wäre womöglich aus dem Parlament raus, die Grünen würden in der Opposition landen und die SPD könnte mit ihren 14% im Moment diese mickrige Zahl höchstens Juniorpartner werden. Das wäre eine absolute Blamage auch für Scholz persönlich. Also Augen zu und durch.
Der Mittwochskommentar von Sabine Rennefanz. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Jamie Lee Curtis, Schauspielerin. Ich bin altersgerecht. Ich kleide mich altersgerecht. Ich wähle meine Partner altersgerecht. Ich glaube fest daran, dass Menschen sich ihrem Alter entsprechend verhalten sollten.
Ende der Denkpause.
Soweit für heute. Morgen melden sich hier dann Marco und Tom wieder, natürlich ganz altersgerecht. Tschüss, bis denn.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.